Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Sendung. Es geht darin um Wemu Mukunda und die Grundtonbestimmung. In den 90er Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, geisterte dieser Begriff durch die spirituelle Szene und auch etliche Devotis interessierten sich dafür. Aber es war dann doch schwieriger als gedacht und der Erfolg nicht immer garantiert. Jetzt, circa 30 Jahre später, haben wir bei Sai Podcast Ulrich Pühn zu Besuch, der noch bei Wemu Mukunda gelernt hat, der wiederum von Sai Baba inspiriert wurde. Und Ulrich wird uns etwas mehr über Wemu Mukunda und die Grundtonbestimmung erzählen. Wenn Ihnen nachher der Kopf schwirrt, machen Sie sich keine Gedanken, damit sind Sie nicht allein. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Ganesha Sharanam, Sharanam So, lieber Ulrich, wer war Wemu Mukunda?
Ja, wer war Wemu Mukunda? Eine wichtige und schöne Frage. Über ihn ist gar nicht so viel bekannt. Wemu Mukunda war ein Musiker und Atomwissenschaftler. Und seine Bedeutung liegt darin, dass er in Zusammenarbeit mit Baba eine Methode geschaffen hat, wie man mit Tönen, die man für sich selbst singt, die Persönlichkeit in eine gute Richtung führt. Es ist also keine in dem Sinne körperliche Heilmethode, sondern es ist eine mentale Heilmethode. Und dafür gebührt ihm aller Respekt und alle Anerkennung, weil das für unsere geistig-spirituelle Entwicklung ein wunderbarer Weg ist, mit einfachen Übungen selbst in eine spirituelle Entwicklung hineinzukommen, sie zu unterstützen und voranzutreiben. Er selbst ist geboren 1929, also wir haben schon bald seinen 100-jährigen Geburtstag. In Bangalore ist in einer sehr hochstehenden Familie aufgewachsen. Und diese Familie waren eigentlich Shirdi Sai Devotees, wollten aber von Satya Sai nichts wissen. Und dann war es nach dem Krieg ja so, dann war auf die Frage, wie können wir denn unsere nächste Generation, unsere jungen Erwachsenen gut fördern? Und da hat die Familie das gemacht, was viele Inder in der Zeit gemacht haben, wenn sie sich das leisten konnten. Sie haben sie in ein westliches Land geschickt, ja, um dort eine vernünftige Bildung zu bekommen, eine vernünftige Wissensausbildung, einen hohen wirtschaftlichen Qualität zu erarbeiten, um dann zu gucken, ob sie wieder zurückkommen oder auch nicht. Das war dann eigentlich offengestellt, aber es war einfach ein unglaublich schönes Bildungsangebot. Und so ist Wemu dann Anfang der 50er oder Mitte der 50er Jahre, das wissen wir nicht mehr so ganz genau, zunächst nach London gekommen und hat dort ein paar Wochen bei Verwandten gewohnt, um dann nach Glasgow zu gehen und dort Naturwissenschaft zu studieren. Das war natürlich ein unglaublich tolles Angebot, wirklich an Wissenschaftlichkeit auf den neuesten Stand zu kommen, Respektabilität zu bekommen, auch als Inder in der westlichen Welt. Und das hat er auch tatsächlich gemacht. Er ist tatsächlich Atomwissenschaftler geworden, obwohl er, glaube ich, sich das gar nicht so richtig ausgesucht hat, weil das eigentlich ihm gar nicht so richtig lag. Und so ist er nach, wie gesagt, hat sein Studium in Glasgow absolviert und hat auch anschließend auf der Universität dort anschließend wissenschaftlich gearbeitet tatsächlich. Ist also übernommen worden. Wir nehmen an, dass er das ungefähr 10 Jahre insgesamt gemacht hat. Auch das wissen wir nicht mehr so ganz genau. Wir wissen nur, dass er Mitte der 60er Jahre, also sagen wir 1965 plus minus, hat er dann festgestellt, also das ist definitiv nichts für ihn. Da konnte er sich gar nicht entfalten und es machte ihm keinen Spaß und er sah sich eigentlich seiner persönlichen Mittel nicht beraubt, aber er konnte sie einfach nicht einbringen. Er war eigentlich mit Herz und Seele Musiker, denn er hatte schon als Jugendlicher Wiener spielen gelernt.
Wiener, was ist das für ein Instrument? Den Namen habe ich ja noch nie gehört.
Wiener ist die südindische Variante der Sitar sozusagen. Ja? Und er hat es auch nie aufgegeben, auf der Wiener zu spielen, trotz seines Studiums. Und merkte aber dann, er muss diesen Weg unbedingt weitergehen und hat zum Entsetzen seiner Familie, also seine wissenschaftliche Laufbahn, aufgegeben und ist zurück nach London. Und wir wissen alle, was 1965 in London ungefähr los war.
Die Beatles.
Da war Leben drin, da war Schmackes drin, da war Aufbruch drin, die musikalische Szene war, ja, Beatles, klar, ne, und alles, was da irgendwie rumfleuchtet. Also im Grunde genommen, die gesamte Popmusikszene ging ja damals weltweit von London aus. Ja, und genau da ist er rein und dann war er plötzlich in seiner Welt, sagte, ist ja genial hier, toll, was man hier alles machen kann. Und er berichtete dann nicht allen, aber so einigen von seinen Schülern berichtet er dann, wie sie dann die ganze Nacht durch irgendwie einfach nur gejammt haben und geguckt haben. Und er hat eben diesen Anteil indischer Musik reingebracht, der ja im Wesentlichen auf Improvisation basiert. Und somit gab es ja eine ganz große Berührung mit der Pop- und Jazzmusik, ja, die ja auch zwar die Grundfunktion oder die melodiösen Grundgerüste formuliert, aber ansonsten ja sehr frei und sehr improvisierend mit dem musikalischen Material umgeht. Und wir können eigentlich ziemlich sicher sagen, dass die ganze Inspiration zwischen Jazz und indischer Musik unter anderem, aber eben tatsächlich auch maßgeblich von Vemu Mukunda befördert worden ist. Und er hatte damals schon einen sehr guten Freund, das ist auch immer sein sehr, sehr guter Freund geblieben, das ist Maynard Ferguson. Der ist allen Jazzmusikern eigentlich total bekannt als Jazztrompeter.
Ich kenne ihn aus Putta Party.
Ganz genau, ja. Und das war ein sehr, sehr guter Freund von ihm. Und Maynard Ferguson ist ja auch später durchaus sehr bekannt geworden, weil er eigentlich der Gründer war der Marching Band vom Campus in Putta Party, also von der Uni dort. Die haben dann eine Marching Band aufgenommen, sind nach amerikanischem Vorbild, wo ja jede Uni eine große Blaskapelle hat. Und die hat ja Maynard Ferguson in Putta Party installiert. Also er hat die Instrumente und die Noten zusammengebracht, hat den Studenten dort die ersten instrumentalen Kenntnisse beigebracht. Und das Ganze geht eben auch wieder auf Vemu Mukunda zurück, denn der hat ihn überhaupt erst zu Baba gebracht. Ich muss aber an dieser Stelle jetzt einhaken, wie ist er denn wieder nach Indien zurückgekehrt? Das war so, dass er dann als indischer Musiker in London eine ganz bestimmte Reputation hatte. Er hat auch dort also nicht nur mit den Größen der Popmusik gejammt, sondern er hat auch tatsächlich die indische Musik im Westen, also in London, sehr populär gemacht. Und Baba hat ja dann zu seinen Geburtstagen, Feiertagen und immer indische Musiker eingeladen. Und so muss er in Anfang der 70er Jahre ungefähr, auch das wissen wir nicht genau, auf Einladung von Baba wieder nach Prashanti gekommen sein, also in die Nähe seiner Heimat, um dort ein Festkonzert zu geben mit seinen Musikern aus London. Ja? Und so ist Vemu Mukunda zunächst also zu Baba gekommen, ohne von ihm überzeugt zu sein, denn die Familie hatte ja gesagt, nee, Shirdi Baba ist es, aber Satya Baba ist es nicht. So. Und so ist er aber als Musiker hingekommen und hat also dort verschiedentlich für ihn gespielt und hat sich dann aber in dieser Präsenz von der Göttlichkeit Bhavas tatsächlich überzeugen lassen oder hat sie einfach erlebt. Jedenfalls gab es einen großen Wechsel in ihm, weshalb er ganz klar und sehr fokussiert zum Sai Devoti geworden ist. Ja, und hat dann eben zum Beispiel Maynard Ferguson als seinen Freund und Musikerkollegen dann eben nach Indien gebracht. Ja, da gibt es eine bekannte Anekdote, die auch verbirgt ist, weil er die selber erzählt hat. Und zwar, er war in London und da gab es ja die ersten Sai-Gruppen aus Indern dort natürlich, ohne Ende schon. Und da kam ein Inder auf ihn zu und sagte, hör mal zu, ich habe noch ein Musikinstrument, eine Wiener, du bist doch Wiener Spieler, schau dir das Ding doch mal an. Und dann hat Wemo gesagt, na, okay, gut, gib das Ding mal her, ich schaue mir das mal an. Und dann brachte dieser Inder, brachte ihm eine ziemlich zertrümmerte Wiener daher. Da fehlten Saiten, die Bünde waren verzogen, der Klangkorpus war geborsten. Also eigentlich war das Instrument 50% Schrott, muss man sagen. Und Wemo sagte, ja, mit dem Instrument, das kannst du dir an die Wand hängen, ja, oder kannst es in den Ofen stecken, so ungefähr. Also da ist nichts mehr mitzumachen. Und dann ist dieser Mensch ziemlich traurig abgezogen. So, dann wurde er ein paar Tage später eingeladen zum Bhajan-Singen der Sai-Gruppe dort in London. Und er hatte irgendwie eigentlich gar keine Lust, aber sagte, okay, gut, ich gehe mit. Und dann saß er dort irgendwo hinten und da kam jemand auf ihn zu und sagte, hör mal, du bist doch ein Wiener Spieler, ich habe ein Instrument, kannst du nicht einfach die Bhajans mal mit deiner Wiener begleiten? Und er wieder so, knirsch, muss das sein, so, hast nicht mal was anderes für mich? Und er sagte, okay, gut, gib das Ding her. Und es war ja, wie immer beim Bhajan-Singen, dann dunkel im Raum und so weiter. Da wurde ihm diese Wiener hingestellt und er stimmte die dann also und hat darauf gespielt und er war total erstaunt, wie gut das funktioniert hat, also das flutschte alles, er konnte herrlich drauf spielen und sagte, oh wow, was ist das für ein tolles Instrument und so, hat ja wunderbar geklappt.
Lass mich raten, das war die alte kaputte.
Das war die alte kaputte Wiener, ganz genau. Ja, das stellte er aber erst hinterher fest und sagte, wie kann das sein, dass die Wiener, die nichts mehr kann, plötzlich, wenn wir zum Bhajan singen gehen, weshalb kann die so zauberhafte Töne spielen? Und dieses Ereignis hat in ihm angefangen, dass er umgedacht hat und dass Baba für ihn jemand anders wurde und er sozusagen nur von diesem, ich bin dort nur als Künstler geladen und ich spiele einfach nur ein Konzert, ist er sozusagen aus Überzeugung hingefahren und ist eben zu einem echten Sai-Devoti geworden.
Und wie alt war er da ungefähr?
Können wir nicht genau sagen, also ich würde mal sagen Mitte 40. Ja, genau, Mitte 40 müsste das gewesen sein. Ja, und so ist er dann also immer wieder hingefahren, weil er es dann auch wollte. Und auch hier, wir wissen nicht mehr genau, wann das war, aber wir können davon ausgehen, es muss dann kurz darauf gewesen sein, dass Baba ihn zu sich genommen hat und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du etwas erforscht. Und zwar, wir wissen nicht genau, wie das formuliert war, aber wie sieht das Körper-Ton-Verhältnis genau aus und was kann man mit Musik tatsächlich in puncto Heilung erreichen? Und auch das war ein Thema, auf das hatte Wemo zunächst überhaupt keine Böcke. Ja, das fand er theoretisch, das ging weg von dem, was er eigentlich machen wollte, nämlich Spaß mit der Musik haben, auftreten, Shows machen, Konzerte geben, das war eigentlich so seine Welt, ja. Und dann sollte er plötzlich so eine Forschungsarbeit machen und sagte, warum soll ich das tun? Aber als wirklich überzeugter Sai-Devoti mittlerweile hat er gesagt, ja, okay, gut, dann werde ich es einfach machen, wenn du mir das aufträgst, dann kümmere ich mich darum. Und dann muss eine Zeit passiert sein, über die er auch nur ansatzweise mit uns gesprochen hat, also mit uns sage ich jetzt, mit den Schülern, die später diese Methode von ihm gelernt haben. Und auch da hat er genau unterschieden, wer von den Schülern ist eigentlich Sai-Devoti und wer nicht. Und den Nicht-Devotis hat er viel, viel weniger erzählt, als den, von denen er wusste, dass er da auf fruchtbaren Boden kommt mit seinen Geschichten. Und dann hat er sich eben darum gekümmert, hat geguckt, wie sieht das Körper-Ton-Verhältnis aus. Und natürlich war in der mentalen Begleitung Baba die ganze Zeit bei ihm. Davon gehen wir sehr genau aus, dass er ihn immer wieder über Schriften inspiriert hat. Das waren zum Teil die eigenen Schriften und Vorträge von Barber, also vor allen Dingen in den Vahinis steht tatsächlich eine ganze Menge darüber drin. Das kann man es bis heute nachlesen, wenn man es zu lesen vermag, wo tatsächlich dort Informationen drin sind, die Wemu auch gehabt haben muss, weshalb er diese Methode des Singens dann gefunden hat, nach der ich auch heute arbeite, zusammen mit vielen anderen. Also da hat er Inspiration gekriegt. Er hat sich bei einigen anderen Mitstreitern mit Yogis informiert. Da gab es einen Swami, Nada Brahmananda hieß der, Nada Brahmananda. Mit dem oben in Rishikesh hatte sich relativ viel ausgetauscht. Die müssen viel miteinander gearbeitet haben. Aber wie gesagt, immer die Schriften und die alten Yoga-Schriften, Yoga Hatha Pradipika und Sangita Ratnakara, das sind so die klassischen Yoga-Schriften, die er dann umgemünzt hat in eine Nada-Yoga-Funktion. Also dieses Ganze läuft eigentlich auch unter Nada-Yoga, das heißt nicht Hatha-Yoga, wo ich also die innere Entwicklung mit Asanas, also mit Körperpositionen mache, sondern eben mit entsprechenden Singübungen. Es ist ein vollwertiger Yoga-Weg, der deshalb funktioniert, weil Wemu gefunden hat, wie Körper und Ton eins zu eins zusammenhängen.
Jetzt hast du schon häufiger wir gesagt und ich glaube, du bist Musiker, du bist Flötist. Wie bist du denn zu Wemu gekommen? Du bist also einer der Sai-Schüler, die er dann akzeptiert hat.
Ja, ganz genau. Ich bin zu Wemu gekommen, weil aus meinem Inneren heraus mir auch klar war als Musiker, dass man viel mehr machen kann, als nur schöne Konzerte zu spielen, sondern mir war klar, dass Musik und Heilung irgendwie zusammenhängen. Und da war ich jahrelang auf dem Weg, habe verschiedene Menschen aufgesucht, verschiedene Schulen aufgesucht, aber ich habe nie das gefunden, was ich wirklich eigentlich wissen wollte. Und auf diese Art und Weise bin ich auch zu Wemu Mukunda gekommen. Er war zu der Zeit gerade in Freiburg. Da bin ich zu einem Vortrag zu ihm gegangen und ich habe mir das angehört, was er zu sagen hatte. Ich wusste vorher nichts über ihn. Habe mir angehört, was er zu sagen hat, wie er arbeitet, wie er mit den Tönen umgeht. Und dann wusste ich sofort, das ist genau das, was ich gesucht habe. Er weiß genau das, was ich wissen wollte. Und ich habe es dann bei ihm gelernt, damals in der Zentrum der Einheit in der Schwalbenalb oben. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber ein sehr, sehr, sehr schönes spirituelles Zentrum. Das war Anfang der 90er Jahre. Und seitdem arbeite ich mit dieser Methode. Grundtonbestimmung, Körpertonverhältnis und was es eigentlich tut, was es eigentlich kann, was wir damit erreichen können. Das war dann eine relativ kurze Zeit. Ich habe das 1993 gelernt. Wemu ist in 2000 bereits gestorben, hatte aber schon 2 Jahre vorher sich mehr oder weniger zurückgezogen wegen körperlicher Probleme, sodass es dann in Deutschland, die Schüler, die er hatte, haben sich dann zum Teil zusammengetan und die ganze Methode nochmal systematisiert, zusammengetragen, ausprobiert, was funktioniert nicht. Dann, was hat er gesagt, was hat er gemeint? Dann haben wir über die verschiedenen Ausbildungskurse auch gesehen, dass er sich selbst beim Unterrichten von einem Kurs zum nächsten nochmal wieder entwickelt hat und Dinge, die er früher als wahr herausgegeben hat, dann später wieder relativiert hat und gesagt hat, nee, mittlerweile sind wir an dieser Stelle schlauer. Das ist nicht mehr so, wie ich früher gesagt habe. Es war also, ist alles sehr noch im Entwicklungsstadium bis heute, also auch heute 25 Jahre später, ist es immer noch sehr im Entwickeln. Aber wir sind tatsächlich unglaublich viele Schritte weitergekommen im Begreifen dessen, was dort wir als Geschenk bekommen haben, von Barber über Wemu Mukunda in die Jetztzeit hinein.
Wie arbeitest du mit den Schülern? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte gerne meinen Grundton finden, was machst du dann?
Das ist eine sehr schöne Arbeit der Begleitung. Ich muss vielleicht voranschieben, dass sein Wissen eben darum ging, wie ist das Verhältnis von Körper und Ton, und eben festgestellt hat, dass das zwar vom Prinzip für alle Menschen gleich sind, aber so wie Musikstücke auf einen bestimmten Ton fokussiert sind, oder ich möchte es mal anders sagen, es gibt in jedem Musikstück der klassischen Musik einen zentralen Bezugston. Der wird oft angegeben, wenn wir sagen, das ist eine Sonate in D-Dur, dann ist der Ton D der tonale Bezugston. Und es gibt auch eine Sonate in S-Dur und dann ist S der zentrale Bezugston. Und so ist das bei Menschen auch. Es gibt welche, die sind auf D gestimmt und es gibt welche, die sind auf S gestimmt. Und es gibt welche, die sind auf E gestimmt und auf F. Also jeder Mensch hat einen anderen zentralen Bezugston und den gilt es als erstes herauszufinden. Also wenn du jetzt zu mir kommst, ja, dann würde ich als erstes mal versuchen zu finden, nein, ich versuche es nicht, ich finde ihn. Also ich finde erstmal deinen zentralen Bezugston, die Frequenz, die für dich persönlich zuständig ist. Und von dort aus errechnet sich dann individuell für dich das konkrete Körpertonverhältnis.
So Ulrich, wenn du jetzt meinen Ton gefunden hast und ich zum Beispiel auf F gestimmt bin, spricht mich dann, sagen wir mal, das Streichquartett von Robert Schumann in F-Dur besonders an?
Nein, das hat damit nichts zu tun. Das Ganze hat nichts mehr mit Musik zu tun. Das ist das Interessante. Es hat auch nichts mit Klang zu tun, sondern es hat mit dem Grundbaustein von all dem zu tun, nämlich Ton. Und Ton ist eigentlich eine physikalische Größe, eine Frequenz, eine Wellenlänge. Und wenn wir diese Töne singen, dann auch nicht, um eine schöne Außenwirkung zu haben. Es geht auch gar nicht über das Ohr, sondern wir singen so, dass der Ton im Körper wirkt. Und deswegen muss ich das Körper-Ton-Verhältnis haben, damit ich genau weiß, wo ist welcher Ton beheimatet und welche Information oder welche Organ oder welches Meridian oder welche Emotion löst er dort eigentlich aus oder kann ich an dieser Stelle verwandeln. Ja? Also das hat gar nichts mit irgendwelchen äußeren Funktionen zu tun, sondern es geht nur um den inneren Verwandlungsweg. Und hier hat Wemo eigentlich etwas erschaffen, was er uns gar nicht so beigebracht hat. Das haben wir erst im Nacharbeiten eigentlich rausgekriegt. Und zwar der Anlass war eigentlich für mich persönlich der, dass ich in Prestanti unterm Dach saß, Mitte der 90er Jahre, da wurde das Heikolwen-Dach also gerade noch gebaut. Und ich hatte wegen eines Projekts, eines Special Lines, wir durften damals auch noch Bücher mit hineinnehmen und lesen. Und da fand ich eine Textstelle in einem Vahini, die genau beschrieben hat, die Grundübungen, die uns Wemo Mukunda beigebracht hat. Da dachte ich, wow, hier steht's ja. Das, was uns Wemo beigebracht hat, hier steht, was es tut. Und dann war ich total elektrisiert, sagte, unglaublich, da wäre ich nie drauf gekommen. Warum hat er uns das nicht erzählt? Aber er hielt uns damals letztendlich nicht für so weit vorbereitet, dass wir solche spirituellen Botschaften tatsächlich hätten so empfangen können. Deswegen hat er es uns nur hintenrum oder andeutungsweise gesagt. Aber was ich dort gefunden habe, dass diese Grundübung, die uns Wemo Mukunda geschenkt hat und die jeder eigentlich, der Töne singen kann, auch sehr leicht nachvollziehen kann, haben eine ganz bestimmte Funktion. Und zwar, sie wirken auf den Mind. Oder, wie wir das korrekt sagen müssten, auf das sogenannte Antahkarana, also das Gedankenorgan oder die Gedankenfabrik, wie sie auch manchmal zum Beispiel bei Shivananda bezeichnet wird. Und die Töne wirken also auf unsere Gedankenfabrik. Was wir also mit dieser Grundtonübung im Wesentlichen erreichen können, ist die Kontrolle unserer eigenen Gedanken. Das heißt, wir werden von dem, der von den eigenen unbewussten Gedanken getrieben werden, werden wir zum Beobachter unserer eigenen Gedanken und kommen so über die Beobachtung der eigenen Gedanken in die Kontrolle der eigenen Gedanken. Das ist also ganz klar eine Methode für Master the Mind. Ja, und das ist ja eine der Grundvoraussetzungen, die wir haben, dass wir eben nicht mehr sozusagen unseren Gedanken folgen, sondern dass wir uns unserer Gedanken bewusst werden und dann auch schaffen, diesen Gedanken zu widersprechen und zu sagen, lieber Gedanke, ich kenne dich schon, aber du hast einfach nicht recht. Ja? Und dann einfach zu sagen, dieser Gedanke, der in mir selbst kursiert, der stimmt einfach gar nicht. Ja, und bei diesem Vorgang, bei dem Bewältigen der eigenen Gedanken und damit auch der eigenen Emotionen, hilft diese Grundübung, weil sie die Grundfunktion des Antahkarana, also der Gedankenfabrik, ansingt und dort Ordnung schafft. Und über die Ordnung der Gedanken komme ich in die Beobachtung der Gedanken und damit auch in die Ausleitung und Loslösung meiner eigenen Gedanken. Und somit ist es ein immer weniger Werden von mir selbst. Das heißt, die Gedanken basieren ja alle, und so ist es beschrieben, was ist eigentlich der Mind, basieren alle auf Erlebnissen, die ich mal in irgendwelchen Inkarnationen vor, ich weiß nicht, wie viel Zeit mal hatte, und die daraus folgenden, aus dem Erlebnis basierenden Gedanken und Emotionen, die sind in mir festgeschrieben, die tragen sich durch Raum und Zeit und Körper. Und ich muss sie einfach loswerden. Wenn ich also in die Einheit kommen möchte, ist es unverzichtbar, dass ich alte Erinnerungsmuster loslasse. Und damit auch aus der Identifizierung mit diesen alten Mustern herauskomme. Und wenn ich sie losgelassen und ausgeleitet habe, dann bin ich schon viel weniger ich. Das heißt, auch hier, indem dass ich meinen eigenen Mind auf diese Art und Weise lerne zu kontrollieren, werde ich immer weniger ich. Der Ich-Gedanke wird immer kleiner. Und je kleiner der Ich-Gedanke wird, desto größer wird das Andocken an das, was wir wirklich sind, in die Einheit zurückzukehren.
Spannend.
Ja.
Aber jetzt muss ich mal fragen, wie bist du überhaupt zu Barbara gekommen?
Das ist jetzt, geht zwar so ein bisschen von unserem Thema weg. Wie bin ich zu Barbara gekommen? Er ist zu mir gekommen. Ganz einfach. Er ist zu mir gekommen. Und zwar, ich wohnte damals noch in Bremen, war Musikstudent. Und es gab dort eine kleine Community von Sai-Devotis. Und auf irgendwelche Art und Weise, das heißt, kam dieser Name dann zu mir. Und es war wirklich stupend, weil in dem Moment, wo ich das erste Mal in meinem Ohr den Namen Sri Satya Sai Baba gehört hatte, in dem Moment wusste ich, das ist der Avatar unserer Zeit. Ohne dass ich irgendetwas wusste, ich habe nichts gehört, ich hatte kein Bild gesehen und kein Nichts, sondern der Name allein hatte diese Kraft, sofort mir klarzumachen, ja, das ist es.
Also er hat die Angel nach dir ausgeworfen.
Sozusagen, genau. Und dann hat er mich gecasht.
Ja, spannend. Vielen Dank. Mhm.
Ja.
Es gibt vielleicht Hörer, die noch mehr darüber wissen möchten. Können die sich irgendwo hinwenden?
Ja, also das Beste ist einfach erstmal auf meine Webseite zu gehen. Die heißt grundtonbestimmung.de. Ja. Oder auch bei YouTube habe ich einige ganz schöne Filme drin, auch Interviews, die ich gemacht habe. Die sind zu finden, wenn auch da mein Name Ulrich Bühn und dann Tonkraft. Das ist mein Wort, was ich da für mich selbst dort habe. Da kann man sich erstmal informieren. Ansonsten, was ich vielleicht noch sagen muss, dass diese Methode keine Abhängigkeitsverhältnisse schafft. Das heißt, es reicht im Grunde genommen ein einziges Zusammensein. 3 Stunden dauert das ungefähr, den Grundton zu finden, zu besprechen, was bedeutet dieser Grundton und eben die Singübung zu erlernen. Und dann
üben, üben, üben.
Ganz genau. Ja, es ist an jedem selbst zu sagen, ich halte diese Methode durch. Das dauert nur 10 Minuten am Tag. Aber es ist doch gut, sie wirklich durchzuhalten, weil je länger man sie macht, desto tiefer ist die Wirkung. Und es hört ja nie auf, weil noch produziert der Gedankenapparat jede Menge von Gedanken. Und in 10 Jahren werde ich immer noch jede Menge von Gedanken haben. Aber jetzt, wo ich das seit über 30 Jahren merke, ich spürbar, wie die Gedanken weniger werden und vor allen Dingen, wie ich auf bestimmte Emotionen einfach nicht mehr reinfalle. Ja, ich habe ganz bestimmte Dinge, die ich noch früher von mir kenne, wo ich aufbrausend war oder wütend war oder niedergeschlagen war oder alles diese Dinge sind noch ansatzweise da, aber nicht mehr in dem Übermaß, wie ich das früher hatte. Also ich sehe eine Wirkung, aber es ist eine sehr subtile Langzeitwirkung. Also nochmal, wer also das gerne für sich erfahren möchte, eine Sitzung reicht und dann geht es nur, diese Übung zu machen, zu machen, zu machen, zu machen. Und damit ist man im Grunde genommen schon fertig. Ich habe selber, als ich die Übung kennengelernt habe, habe ich sie 3 oder 4 Jahre lang konsequent jeden Tag gemacht. Und dann habe ich plötzlich bemerkt, dass ich anders geworden bin, dass ich bestimmte Hemmnisse nicht mehr habe, dass ich bestimmte emotionale Entgleisungen, dass mir die nicht mehr passieren, dass ich ruhiger geworden bin, ausgeglichener geworden bin, oftmals angemessen auf eine Situation reagiert habe, wo ich früher unangemessen reagiert habe. Und ich kann sicher sagen, dass es davon kommt, von den Singübungen, denn ich habe außerdem nichts anderes gemacht.
Du hast mir hier einen Konzertausschnitt von Vemu Mukunda mitgebracht. Wo hast du den her? Wo wurde der aufgenommen?
Das ist eine Aufnahme, die ist entstanden in Titisee-Neustadt. Wemo hat damals gesagt, ja, wer von euch Konzerte mal organisiert, dann würde er von London mit seinen Musikern kommen. Und dann hat mein alter, leider verstorbener Freund Roland Hilz-Irtlin ein Konzert oben in Titisee-Neustadt veranstaltet, in der Kirche dort. Und dann kam er mit seinen Musikern und hat dort ein Konzert gegeben. Und dieses Konzert haben sie mitgeschnitten. Und die Musik, die jetzt davon gespielt wird, ist genau von diesem Konzert. Er hat auch Erklärungen darüber gegeben, was die einzelnen Ragas, die er dort benutzt, was sie tatsächlich bedeuten, wie sie aufgebaut sind und wie die Bilder dazu sind, welche Geschichten sie erzählen. War ein sehr, sehr schöner Abend und zum Glück haben wir den, wie gesagt, mitgeschnitten und das ist die Musik, die jetzt hier zu hören ist.
Vielen Dank.
Gerne geschehen, Evelyn. Alles Gute und vielen Dank.
Und bevor wir das jetzt hören, möchte ich mich noch schnell verabschieden. Wir waren heute mit dem Mikrofon bei Ulrich Pühn und er hat die Frage beantwortet, wer war Wemo Mukunda? Im Namen des gesamten Radioteams verabschiedet sich für heute am Mikrofon Ihre Evelyn Seliger.
This is a composition by me and for my personal divinity, Satya Sai Baba. Mm-hmm.